Der Prophet Nathan steht im Königssaal, schaut seinen König an und sagt: Ich trage dir jetzt einen Rechtsfall vor. Und David als oberster Richter, er ist ja nicht nur König, sondern auch Richter, er muss entscheiden. Es war in einer Stadt ein sehr armer Mann und es war ein sehr reicher Mann. Der reiche Mann hatte viele Rinder und Schafe und hatte ganze Herden und hatte genug. Der arme Mann hatte ein Schaf. Und das Schaf war ihm richtig ans Herz gewachsen, weil er hat es gekauft von dem wenigen Geld, was er hatte, und er hat es großgezogen. Das Schaf hat aus seinem Tellerchen gegessen und aus seinem Becherchen getrunken. Er hat das Schaf gerne auf den Schoß genommen. Er hat dieses Schaf großgezogen. Eines Tages bekommt der reiche Mann Besuch. Irgendein Besuch, der ihm jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich lieb war. Auf jeden Fall musste er ein Essen zubereiten. Und es war ihm zu schade, eins seiner eigenen Schafe zu nehmen. Also hatte er die glorreiche Idee, dem armen Mann, der ja eh nur ein Schäfchen hat, das eine zu nehmen. Er schickt Männer dahin, die holen das Schaf, es wird geschlachtet und die feiern da ihr Fest oder machen ihren Empfang. König David, sagt Nathan, was sagst du dazu? Und Nathan sieht im Gesicht des Königs so die Zornesröte aufsteigen. David ist stinkwütend und sagt, das gibt's doch nicht. Das Grausame an der Geschichte ist diese Ungerechtigkeit. Das ist so unmenschlich. Und David sagt, dieser Mann soll sterben. Der hat sein Lebensrecht verwirkt. Und außerdem soll er das Schaf, bevor er stirbt, am besten noch vierfach ersetzen. Der Prophet Nathan lässt eine etwas längere Pause, schaut dem König David in die Augen und sagt: Du bist der Mann. Und in dem Moment bleibt die Zeit stehen. Bei David bricht was zusammen. Er fühlt sich erkannt. Er weiß, dass er der Mann ist, der schuldig geworden ist. Und das ist jetzt die Geschichte, wo ein Skandal offensichtlich wird, der ja häufig vorkommt in Königshäusern, in der Politik. Da haben wir immer wieder mal so einen Skandal, der uns so aufrüttelt. Und dieser Skandal, der hätte David wirklich das Genick brechen können. Auf einmal ist alles offensichtlich. Alles liegt für jedermann offen. Jeder weiß jetzt, was dieser Mann gemacht hat. Und ich frage mich so, wenn ich die Geschichte mit König David lese und diesem großen Fall, dann frage ich mich, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass er sich so in die Schuld verstrickt hat und er hat keinen Ausweg mehr gefunden? So dass am Schluss war er dagestanden als Ehebrecher und als Mörder. Ehebrecher heißt Todesstrafe. Mord heißt Todesstrafe. Und das, was er genommen hat, soll er noch ersetzen. Seine Schuld ist wesentlich größer als die von diesem reichen Mann. Der hat nur das Schaf weggenommen, müsste das jetzt doppelt ersetzen. Dann wäre, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Rechtsprinzip, dann wäre es abgegolten. Und er sollte sich vielleicht auch noch entschuldigen. Und zwar, ja, ist ja total peinlich, was er gemacht hat. Ja, es ist ja auch ein Skandal, eine Schande, aber dann wäre es abgegolten. David hätte zweimal die Todesstrafe verdient und das, was er genommen hat, das kann er gar nicht zurückgeben. Wie kommt es dazu, dass sich ein Mensch so in Schuld verstrickt? Kann mir das auch passieren? Oder ist es mir schon passiert? Oder bin ich schon in Schuld verstrickt? Das hat mich bei dieser Geschichte absolut neugierig gemacht. Da habe ich gemerkt, wow, Schuld hat echt eine Kraft. Schuld kann wachsen. Schuld kann in meinem Leben größer werden. Und eine Schuld zieht eine andere nach sich. Und David ist lange Zeit blind gewesen für seine eigene Schuld. Oder er wollte blind sein, er wollte es nicht sehen. Man fragt sich so, was ist aus diesem Mann geworden, der so König geworden? Er war erst so ein einfacher Hirte und so ein guter Charakter und so ein ganz feiner Kerl. Und er hat so einen Sinn für Gerechtigkeit. Und er ist der König der Einheit gewesen. Also was Helmut Kohl heute für uns ist, Helmut Kohl hatte auch seine Skandale, aber so der Kanzler der Einheit. David hat Nord- und Südreich, Israel und Juda zusammengebracht. Er war König von beidem. Ja, er war so ein feiner Charakter, er hat Musik gemacht, er war Musiktherapeut für den Saul. Er war so ein feiner Mensch. Er hat so einen Sinn für Gerechtigkeit, er war so ein anderer König, so ein guter König. Und dann von ganz oben, ganz weit, ganz tief runtergestürzt. Und an diesem Punkt, wo der Prophet Nathan zu ihm kommt, gehen ihm die Augen auf. Und ich möchte mal ein paar Verse lesen, dass ihr mal so hört, was Nathan ihm zu sagen hat. Und ich lese 2. Samuel 12, ab Vers 7. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Und so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, dann hätte ich dir noch alles andere, dies und das geben können. Also Gott sagt dir, ich habe ein Herz, ich gebe dir alles, was du willst. Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter Uriah auf dem Gewissen durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen. Und dann hast du dir seine Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet hast und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. Also Gott sagt, das Schwert, das hast du selber über deine Familie gebracht. Du wirst immer wieder erleben müssen, dass der ein oder andere deiner Söhne zum Beispiel durchs Schwert ums Leben kommt. War dann auch so. Und auch das sagte Nathan noch. So spricht der Herr. Aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am helllichten Tag mit ihnen schlafen wird. Was du heimlich getan hast, will ich im Licht des Tages geschehen lassen und ganz Israel wird es sehen. Die Folgen dieses Skandals, die sind schon heftig und dramatisch für den David. Aber jetzt passt auf. David sagte zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. David sagte, ich brauche nichts mehr verstecken. Ich bin schuldig. Nathan erwiderte, auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht, steht hier so, so nebenbei. Gott sieht über die Schuld Davids hinweg und du nicht sterben musst. Der Sohn, den dir Bathseba geboren hat, muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Dann ging Nathan nach Hause. Also David erlebt Gnade. Er erlebt, dass dieser Skandal ihn nicht zu Fall bringt. Er bleibt weiter König. Gott stellt ihn in seine Gnade. Und David muss die Konsequenzen tragen. Das ist bitter, das ist echt heftig. Aber er selbst darf König bleiben. Was ist eigentlich passiert? Jetzt habe ich hier so geredet. Viele von euch kennen bestimmt die Geschichte. David und Bathseba. David hätte eigentlich im Krieg sein müssen. Eigentlich als König und als großer Feldherr mit seinen Leuten, im Mai geht es immer los. Also die haben so eine Winterpause, Regenzeit, so Oktober, November, dann gehen alle nach Hause. Die Völker, die miteinander im Krieg sind, die gehen, machen Absprache, wir gehen jetzt nach Hause, es wird bald regnen, fängt die Regenzeit an, das sind die Wege, alle schlammig, da kommst du kaum voran. Also in der Zeit machen wir Pause, ist ja auch für die Familien schön, danach treffen wir uns wieder im Mai, wenn das Wetter wieder gut ist, dann kämpfen wir weiter. Also es war so Mai rum und David hat diesmal entschieden, ich bleibe daheim. Ich schicke die Männer, ich schicke den in die Bundeslade mit. Wisst ihr, die Bundeslade als Zeichen, Gott ist da. Ja, Gott kämpft für euch. Aber ich als König, ich brauche mal eine Pause, mal ausspannen. Und David ist so am Nachmittag, döst er in der Sonne, in seinem Liegestuhl, steht dann irgendwann auf. Traumhafte Vorstellung, so auf dem Dach seines Palastes. Und dann sieht er diese Bathseba, eine Frau, die, weiß nicht, warum er die gesehen hat, seine Nachbarin von ihm sozusagen, die hat sich scheinbar nicht geschützt. Also David konnte jedenfalls reingucken, sie hat gebadet oder sich sauber gemacht, sich gereinigt und er sieht diese Frau nackt. Und in ihm wird etwas wach. Auf einmal fängt seine Fantasie an. Das allein ist noch nicht ungewöhnlich. Das ist irgendwie auch was Normales. Und David denkt sich, diese Frau, die hole ich mir. Und er fragt seine Männer, wer ist diese Frau, findet es für mich raus. Er kennt sie also noch nicht, obwohl sie Nachbarin von ihm ist. Und es ist Bathseba, die Frau von Uriah, einem Hethiter, also kommt aus einem anderen Volk. Aber Uriah war ein ganz treuer Gefolgsmann Davids, hat für ihn gekämpft, war auch gegen die Ammoniter in der Stadt Raaba, die wollten sie einnehmen. Uriah war vorne mit dabei. Und David denkt sich, es ist meine Gelegenheit. David findet kein Nein mehr, kein Bremsen mehr. Dann steht da einfach, er lässt diese Frau holen. Die wird nicht eingeladen, die wird nicht gefragt, ob sie kommen will. Er ist ja König. Er holt sie sich einfach. Sie kommen in den Palast und sie schlafen miteinander. Sie geht nach Hause. Wochen später meldet sich diese Bathseba zu Wort. Bis jetzt hat sie noch nichts gesagt in der Geschichte. Sie ist stumm, also die Geschichte richtet den Spot allein auf David. Wir wissen nicht, ob sie das auch wollte, ob sie fröhlich damit war oder ob sie eigentlich nicht. Wissen wir, keine Ahnung, wir wissen nichts über sie. Aber jetzt schreibt sie eine kurze Nachricht, ich bin schwanger. Und jetzt weiß David, jetzt wird es eng. Leute haben sie ja geholt, es wissen Menschen, dass sie im Palast waren. Uriah ist schon lange im Krieg, Bathseba hatte vorher noch keine Kinder. Also jetzt muss man nur eins und eins zusammenzählen, dann weiß man Bescheid. Und jetzt muss David überlegen, wie kann ich diese Schuld, wie kann ich diese Sache verdecken? Er lässt den Uriah holen aus dem Krieg, kommt er nach Hause und David fragt ihn aus. Sagt so, wie geht's euch im Krieg? Ja, was machen die Truppen? Wie geht's an der Front? Was machen die Ammoniter? Er fragt ihn so aus, er lobt ihn über den grünen Klee, wie toll doch alles wäre. Und dann schickt er ihn nach Hause. Sagt, jetzt machst du mal Pause, Urlaub. Und sein Ziel ist klar. Er soll nach Hause gehen und mit seiner Frau schlafen. Uriah verabschiedet sich. Er geht aber nicht nach Hause. Nicht, weil er nicht zu seiner Frau will. Er übernachtet vor dem Königspalast. Er geht nicht diese paar Schritte weiter bis zur Haustür. Er bleibt dort im Freien, dort schläft er. David hat nicht damit gerechnet, dass Uriah einer seiner treuesten und geflissensten Gefolgsleute ist. Uriah sagt sich, meine Truppen, die sind im Krieg, die schlafen auch in der freien Himmel. Und ich kann zwar nicht bei ihnen sein, aber ich werde sicher nicht mich in ein warmes Bett legen, sondern dann schlafe ich auch unter freiem Himmel, weil ich ihnen treu bin, weil ich dazugehöre. Für Uriah war der Krieg was Heiliges. Gott ist mit der Bundeslade, er ist auch mit auf dem Feld. Auch Gott schläft unter freiem Himmel, jetzt in Anführungszeichen. Und es war klar, wenn Gott mitkämpft, dann ist für die Soldaten auch in der Zeit des Krieges ist Enthaltsamkeit. Keine Frauen, kein Sex. Nichts. Und Uriah hält sich da dran. Damit hätte David nicht gerechnet. Am nächsten Tag holt er ihn nochmal zu sich und versucht, ihm etwas mehr Wein einzuflößen. Zwar keinen reinen Wein, aber er versucht, ihn betrunken zu machen und schickt ihn dann wieder nach Hause und sagt, komm Uriah, ich, der König, sag, du darfst nach Hause gehen, ja? Mach doch mal locker. Und Uriah macht es nicht. Er schläft wieder vor dem Königspalast. Da setzt sich David hin und schreibt einen Brief an Joab, seinen Heerführer, der vor der Stadt Raaba lagert mit dem Heer. Und er schreibt rein, wenn es dann zu Schlachten kommt, den Uriah schickst du bitte ganz nach vorne, dass er, wenn die Ammoniter dann aus ihrer Stadt rauskommen, dass er als einer der Ersten stirbt. Diesen Brief gibt er dem Uriah in die Hand. Der steckt ihn ein und trägt ihn den weiten Weg zu Joab, seinem Heerführer. Das ist absurd. Sein Todesurteil trägt er selbst. Weiß aber nichts davon. Keine Ahnung. Gibt den Brief brav da ab. Und dann kommt es auch zu Schlachten. Joab macht da Fehler in der Eroberung der Stadt und Uriah stirbt. Als die Nachricht dann zu David kommt, der Bote kommt zu ihm nach Jerusalem und überbringt und sagt, übrigens, Joab hat so ein paar Fehler gemacht, aber naja, ist alles gut gelaufen. Und David ist auch ein Heerführer von ganzem Herzen. Er ist ein Kriegsherr, er ist ein Held. Er hat schon viele Schlachten geschlagen. Als er das hört, da braust es in ihm schon auf und er sagt, was? Wie kann der Joab das machen? Und das sind noch ganz klare taktische Fehler. Und dann sagt der Bote zu ihm, bevor du dich aufregst, übrigens, Uriah ist dabei ums Leben gekommen. Ach, sagt David. Na sowas. Du, dann sag doch dem Joab, ist doch nicht so schlimm. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Das Schwert frisst mal diesen, mal jenen. Auf einmal ist Davids Gemüt beruhigt und ihm fällt ein Stein vom Herzen, im ersten Moment zumindest. Es ist die Geschichte. Es ist eine Geschichte von durchtriebener Bosheit. Von Trieben, denen David nicht widerstehen kann. Und sein Plan funktioniert. Das Kind von David und Bathseba, das muss kurz darauf sterben. Es hat kein Lebensrecht in Gottes Augen. Das ist tragisch, das ist echt tragisch. Wir lesen das und nehmen es zur Kenntnis. Ich komme nochmal auf die Frage zurück. Man kann diese Geschichte lesen und sich dann überlegen, wie kann ich sexuell enthaltsam leben? Wie kann ich da aufpassen, meine Augen im Zaum zu halten? Ganz wichtiges Thema, weil wir heute überflutet sind mit sexuellen Reizen und wir alle gefährdet sind. Ich bin gefährdet und viele von euch sind gefährdet. Und jeder hat so seine Kriegsschauplätze, wo uns das Thema was angeht, auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Wo wir Sehnsüchte in uns tragen und das Nein manchmal nicht finden. Und bei David wundert man sich ja ein Stück, weil er hatte genügend Frauen. Er hatte 17 Jungs als Kinder und zig Mädchen. Also der hat viele Zeit im Bett verbracht. Hatte viele Frauen. Und diese Bathseba, die verheiratet war, da konnte er nicht Nein sagen. Hat er nicht geschafft. Aber mir geht es jetzt nicht um die sexuelle Enthaltsamkeit, um die Reinheit, sondern mir geht es um diese Schuld. Diese Schuld, die sich immer weiter aufgeblasen hat in seinem Leben. Wie so ein Hefeteig. Wir waren jetzt sind jetzt gerade auf Fußballcamp mit meinem Sohn und dann haben wir einen Stockbrotteig gemacht, halt so ein bisschen was, und in eine große Schüssel rein. Und der ist immer weiter aufgegangen. Und als ich den dann abends, Freitagabend aus dem Auto rausgeholt habe, weil wir Lagerfeuer gemacht haben, war der Deckel abgesprungen. Pup, blopp. Und so war das beim David. Ja. Seine Schuld ist immer weiter gewachsen wie so ein Hefeteig. Und plopp. Irgendwann konnte er den Deckel nicht mehr draufhalten. Dann ist es offensichtlich geworden. Und warum ist es so, dass Schuld so eine Kraft hat, so eine Macht hat und wir kein Nein finden? Wir nicht schaffen, umzukehren. Und David hat Glück. David hat großes Glück, nämlich dass der Prophet Nathan ihm mal so einen Spiegel vor die Nase hält. Dieser Spiegel ist der Spiegel der Gnade. Den brauchen wir so dringend. Für David ist es nichts Schönes. Der guckt in diesen Spiegel, er weiß es erst gar nicht. Er hört sich ja die Geschichte an, da mit diesen beiden Männern und mit dem Schäfchen und so. Und dann plötzlich ist so ein Moment, wo es ihm reinschießt. Du bist der Mann. Dann erst findet er die Kurve. Dann erst muss er bitter, bitter erfahren, wie groß seine Schuld eigentlich ist. Und so sind wir Menschen, ja. Wir können Schuld verstecken, wir können sie verheimlichen. Sie wächst, sie sucht sich ihre Bahnen. Und wir versuchen, diese unter den Deckel zu halten, klein zu reden. Wir brauchen diesen Spiegel der Gnade, der auf einmal da ist. Wusch. Und der Nathan macht es total geschickt. Hätte der Nathan gefragt, du, die Bathseba, diese deine Nachbarin da, weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die überhaupt? Hätte David gesagt, nee, wen meinst du? Ja, die ist schwanger, hast du da was damit zu tun? Was ich? So hätte Nathan es auch machen können. Aber er macht es auf eine ganz geschickte Art und Weise. Wirklich so wusch, Spiegel. Und wir brauchen diesen Spiegel der Gnade. Das ist ein Gottesspiegel, der uns zur Umkehr leitet, der uns ruft, der sagt, du bist auf dem falschen Weg, du hast es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Manchmal merken wir es gar nicht. Wir haben falsche Lebensgewohnheiten, wir haben einen falschen Umgang mit anderen Menschen. Es hat sich schon so eingeschliffen. Ja, wir können das auch alles erklären, warum wir so oder so denken über den oder so und so reden über den. Das ist ja schon immer so. Wir merken gar nicht mehr, wie wir falsche Richtung unterwegs sind. Und da könnte jeder von uns jetzt Geschichten erzählen, wo Gott uns einen Spiegel vor Augen gehalten hat. Sagt hat, was tust du da? Warum? Kehre um. In Titus 2, Vers 11 und 12, da stehen ganz tolle Verse. Ich liebe diese Verse. Da steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das schaffen wir alleine nicht. Das ist Gottes heilsame Gnade, übersetzt Luther, ich habe jetzt gerade die Hoffnung für alle gelesen, die heilsame Gnade Gottes, die uns erzieht, die uns züchtigt, die uns wieder auf Spur bringt, die uns zur Umkehr leitet. Es ist nicht die Strafe Gottes, sondern es ist seine Gnade, das ist dieser Spiegel, den er uns vor Augen hält, weil er uns retten will, weil er uns wieder zurückholen will, weil er uns die Wahrheit zeigen will und sagt, so nicht. Und er lädt uns ein, uns darauf einzulassen, auf diesen Spiegel der Gnade. Es gibt eine Lerntheorie, jetzt komme ich mal aus der Pädagogik und so, da habe ich im Studium eine Lerntheorie kennengelernt, die fand ich spannend, die heißt transformatives Lernen. Es gibt ja so Lernen, wie so schulisches Lernen, da habe ich im Kopf, habe ich alle meine Kategorien, so wie ich denke, meine Schubladen und das, was ich höre, das versuche ich da irgendwie einzuordnen und so erweitere ich mein Wissen. Das ist so das Lernen, wie wir es uns normalerweise vorstellen. Und Jack Masiero, der diese Theorie entwickelt hat, sagt, es gibt noch eine andere Art von Lernen. Das ist ein Lernen, wo in meinem Kopf komplett sich was verändert. Wo ich was Neues erkenne und merke, so wie ich bis jetzt gelebt habe, kann ich nicht weiterleben. Ich habe eine verstörende Erfahrung gemacht, die mich komplett auf eine andere Spur bringt. Ich kann es so nicht weitermachen. Ja, das spüre ich dann im Herzen, jetzt ist alles anders. Das sind solche Bekehrungserlebnisse. Wie sie David hier erlebt, als ihm der Spiegel vorgehalten wird und er weiß, so kann ich nicht weiterleben. Es ist alles anders. Und es gibt Ausleger, die diese David und Bathseba-Geschichte lesen, sich mit König David beschäftigen und sagen, der Punkt mit David und Bathseba, der hat bei David was verändert im Leben. Er war danach nicht mehr der gleiche. Vorher war David der starke Kriegsheld. Wir lesen in diesen Geschichten immer wieder, dass alle ihm geliebt haben. Wir lesen kaum was, dass David irgendjemand geliebt hätte, sondern alle haben ihn geliebt. Ja, die Michal, die Tochter von Saul, die haben ihn geliebt. Die Menschen in Israel, die haben ihn geliebt. Saul hat ihn geliebt, auch wenn er ihn teilweise dann wieder gehasst hat. Aber er ist geliebt worden, verehrt worden, geachtet worden. Und er war ein starker, großer Typ. Und an diesem Punkt, und diese Ausleger versuchen das auch zu beweisen oder zu belegen durch die Psalmen und durch andere Texte, dass in David sich was verändert hat. Er hat auf einmal gelernt, mehr bei sich zu sein, zu sich zu stehen. Er hat seine Gefühle wahrgenommen. Er ist demütiger geworden. Wir brauchen diese Erfahrungen, diese Messi-Row-transformativen Erfahrungen, ja, wo man sagt, okay, mein Leben läuft so alles in seiner Bahn. Ich habe eine Bahn, die läuft alles ganz prima. Ich habe einen Lebensstil, da kann ich ab und zu mal kleine Anpassungen vornehmen. Aber dann kommt manchmal so ein so ein Schuss wie bei David, so ein Spiegel vor Augen, eine Störung, könnte man sagen, oder eine Krise, ein disorientierendes Dilemma, so nennt es Matthew Rowe, die alles anders macht. Wo ich dann sage, ich kann so nicht weiterleben. Und dann suche ich hier neue Wege, die ich gehen kann, weil ich weiß, die alten sind es nicht. Wie kann ich leben? Wie kann ich es anders machen? Und dann suche ich mir Hilfe. Ich brauche Leute, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich suche Gleichgesinnte, die mir helfen können, dass ich neue Handlungsweisen finde. Und dann lebe ich mich in ein neues Leben hinein. Und diese transformative Art des Lernens, die ist im Erwachsenenalter ganz wichtig. Dass ich solche Erfahrungen, solche verstörenden Dilemmas, die ich in meinem Leben erlebe, dass ich die zulasse. Dass ich sage, aha, das könnte jetzt ein wichtiger Punkt sein für mich, um daran zu lernen. Und dieses Transformative, das würde ich mal ins Christliche übersetzen und sagen, das ist Bekehrungslernen. Dass Gott mich immer wieder bekehren darf zu sich, dass er mir immer wieder diesen Spiegel vor Augen halten darf und sagen, schau mal, so lebst du. Und ich sage, was echt? Und ich dann anfange und sage, ich will wieder umkehren, Herr, ich will wieder zurück zu dir. Und Bekehrung ist ja kein einmaliges Erlebnis, diese Umkehrerfahrung. Die habe ich einmal im Glauben, wenn Jesus mich ruft und ich merke, jetzt ist dran umzukehren. Aber ich habe die immer wieder im Leben. Ich habe die immer wieder, weil Gott mir immer wieder einen Spiegel vor Augen hält. Bekehrung ist ein lebenslanger Prozess, ein Umkehrprozess. Und Gott fragt uns, bist du offen dafür? Lässt du dich auf diese Art ein? Ich will, dass du lernender bist. Ein zweites, was mir auffällt in der Geschichte, ist die Schuld von David. Die sieht er hier im Spiegel. Und David hat ziemliches Glück mit dem Nathan, nämlich der Nathan hält ihm das nicht nur so vor Augen, sondern er sagt ihm auch, was die Schuld ist. Also Nathan gibt der Schuld einen Namen. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch in unserem Leben. Schuld hat immer einen Namen. Schuld ist nichts Diffuses, sondern Schuld kann ich ganz konkret machen. Und der Nathan sagt dem David, du hast Fehler gemacht. Und deine Schuld, die bringe ich mir jetzt mal auf den Punkt. Deine Schuld ist, du hast Gott verachtet. Das sagt ihm der Nathan so ganz klar. Du hast Gott verachtet. Verachtung. Das ist der Name deiner Schuld. Das Gute ist, wenn Schuld einen Namen hat, dann kann ich ihn ablegen. Ablegen am Kreuz, ablegen bei Gott. Schuld hat einen Namen. Du hast dir etwas genommen, was dir nicht gehört, nämlich die Batseba. Das ist ein Diebstahl. Du hast dir etwas genommen, du hast Grenzen überschritten. Das ist deine Schuld. Er hat einen Namen, das ist keine diffuse Schuld. Kann ich Kreuz ablegen. Du hast Uriah getötet, töten lassen. Aber es war vorsätzlich, es war Mord, getötet. Deine Schuld hat einen Namen, deine Schuld hat eine Richtung, aber dann, wenn es konkret ist, kann ich sie ablegen. Der Nathan macht es ganz klar, der hält ihm ganz klar den Spiegel vor Augen, aber sagt, dam, dam, dam. Es sind jetzt noch andere Sachen, die man dem David zur Last legen könnte. Schuld hat in dem Falle, die Schuld ist noch vielschichtiger. Warum betone ich das? Weil wir oft Schuld zerstäuben. Wie mit so einem Deodorant. So. Und dann sprechen wir von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, wir machen das so, ja, das ist so. Und dann kommt so ein, ja, der andere hat ja auch Schuld. Das ist auch so ein Zerstäuber-Effekt. Und dann weiß man gar nicht mehr, wie groß ist meine Schuld und seine Schuld, aber eigentlich hat er angefangen. Also ja, ich habe nur reagiert. Ja, das ist meine Schuld, ist so, und ich zerstäube die so. Ich kann ihn nicht mehr greifen. Aber dadurch kann ich sie auch nicht am Kreuz ablegen. Ich kann die überhaupt nicht loswerden. Ich habe sie zerstäubt. Das ist ein guter Trick. Ja, oder zu sagen, ja, ich meine ja jetzt niemanden konkret. Ja, wie jetzt? Wenn du einen Vorwurf hast, wen meinst du? Und wenn du mich meinst, was ist es denn? Mach's konkret. Schuld muss konkret sein. Schuld hat immer einen Namen. Schuld ist nichts Diffuses. Die Sündenmacht, die uns umstrickt, die ist diffus. Ja, dieses Böse, das ist irgendwie ganz diffus. Das können wir überhaupt nicht greifen. Ja, da sind wir verstrickt. Ja, diese Begierden, die David spürt. Da hätte er sagen können, das ist die Sünde, irgendwie, da bin ich umstrickt. Aber die Schuld, die er tut, als er sagt, die Frau nehme ich mir, die hat einen Namen, die ist ganz konkret. Schuld hat einen Namen. Und mir ist es wichtig geworden in meinem Leben, wenn ich mit Schuld zu tun habe, meiner eigenen oder jemand anders, ich kann mit Schuld nur gut umgehen, wenn ich sie benenne. Und wenn jemand anders sagt, du bist an mir schuldig geworden, dann will ich wissen, was? Was habe ich dir angetan? Ich will es wissen. Weil nur wenn ich es weiß, kann ich sagen, Entschuldigung, es tut mir leid. Das wollte ich so nicht. Spiegel, den brauchen wir immer wieder. Der Bekehrungsspiegel. Und diese Schuld ist konkret. Das ist eine Sache, die mir bei dem David auffällt. Der David ist gefallen, er hat sich verstrickt in Schuld. Und keiner von uns ist davon gefeit. Wir leben alle in unseren Schuldverstrickungen. Wir haben Lebensgewohnheiten, die auch irgendwie schepp sind, die zerstörerisch sind. Und wir wissen das auch. Und ich wünsche mir und uns, dass wir so Nathan haben im Leben. Und dass Gott uns den Spiegel vor Augen halten kann. Und dass diese Gnade uns immer wieder überführt. Und es ist nicht sowieso so, dass wir ganz von Gott abhängig sind. Dass wir in seiner Gnade leben, dass wir ganz an seiner Gnade hängen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, steht in Klageliedern 3. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Wunderschöner Vers, ja. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und die Frage ist, wie stehst denn du zu diesem Satz? Was bedeutet der für dich? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Sagst du, ja schön, es gibt so viele Menschen, die Gottes Gnade bedürfen. Oder sagst du, ja, jeden Morgen neu erwache ich und bin umwoben von Gottes Gnade, gehalten, getragen. Auch wenn vieles nicht stimmt in meinem Leben und manches schäpselig ist. Aber ich lebe in dieser Gnade und ich bin ganz auf ihn angewiesen. Und meine Handlungen, das, was ich tue, bestimmt nicht, wie Gott mich sieht. Gott sieht tiefer, Gott sieht mein Herz an. Auch bei dem David. Ich hätte jetzt vermutet, dass Gott sagt, aus, vorbei. Beim Saul hat er es auch gesagt, gell? Irgendwann aus, vorbei, jetzt reicht's mir. Aber es waren nicht allein die Handlungen vom Saul, sondern es war sein Herz, das nicht bereit war, umzudrehen, umzukehren. Trotz mancher Spiegel, die Saul auch abgekriegt hat oder vor Augen gehalten bekommen hat, hat Saul trotzdem versucht, einfach seine Handlungen einfach so weiterzumachen. Ja, ich weiß, war falsch. Mache ich es nächstes Mal besser. Gell? Auch so ein Zerstäuber. Gib mir Mühe. Und David hat an diesem Punkt gesagt, ich bin schuldig. Ich bin einfach schuldig. Ich habe Riesenschuld auf mich geladen. Gott sieht das Herz an. Gott sieht auch unser Herz an und unserem Herzen gilt seine Gnade. Amen.